neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Heute zu Gast habe ich Thorsten da, weil er auch meinen Aufruf bei Facebook gefolgt ist und ja, Bock hat, euch und mir zu erzählen, wie er zum Rollenspiel gekommen ist. Aber ganz kurz vorab, Thorsten, hallo.
Schönen guten Abend. Oder eher schönen guten Tag, hallo.
Guten Tag, genau. Ja, je nachdem, wann ihr die Folge hört, ne? Also das ganz ist ja genau. Immer so, genau.
Dann mache ich doch mal lieber das Norddeutsche. Moin.
Moin, kannst du immer sagen, genau.
Geht immer.
Thorsten, jetzt mal ganz kurz was von dir, so ein bisschen was aus deinem Leben. Wer bist du, was machst du, wie alt bist du? Wo kommst du her? Damit die Leute so ein bisschen ein kleines Bild von dir haben.
Ja, ich bin Baujahr 77. Fangen wir damit schon mal an. Also von dem letzten Jahrhundert. Kann man sogar sagen Jahrtausend. Ich bin gebürtiger Kieler, Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und habe es nie wirklich geschafft, aus Schleswig-Holstein rauszukommen. So, innerhalb des Bundeslandes bin ich in verschiedenen anderen Städten mal hingezogen. Nur, wie gesagt, Norddeutsch bleibt Norddeutsch. Ich habe eine Lehre gemacht als Zerspannungsmechaniker, ganz klassisch Handwerk. Und danach habe ich dann sehr viele verschiedene berufliche Richtungen eingeschlagen, weil ich nicht so genau wusste, was will ich eigentlich. Mein Vater hatte mir damals gesagt, ja, mach mal eine Lehre, Handwerk geht immer, ist super. War auch cool, nur nach der Lehre war der Job irgendwie total langweilig. Insofern habe ich wirklich sehr viel gemacht, auch in verschiedenen Branchen, von Klinkenputzen tatsächlich. Also von Tür zu Tür was verkauft, bis über Customer Care, Callcenter, im Einzelhandel. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen in der IT-Branche, habe zuvor ein paar Jahre Drucker repariert bei unseren Kunden und jetzt kümmere ich mich unserem konzernweit für den Fleet Manager, wo ich halt eben mit den Kunden und mit den Kollegen zusammen interagiere. Das war so die berufliche Seite, privat. Rollenspiel, kommen wir ja noch zu, eins meiner größten Hobbys. neben dem Rollenspiel, ich habe mal Musik gemacht ein bisschen, also mit der Geige ein bisschen geklimpert. Ich arbeite sehr viel am Rechner, auch privat. Die ganze Adobe Cloud arbeite ich durch, Photoshop, After Effects. Ich habe auch mal Webdesign studiert, 2 Fernstudien nebenbei auch mal gemacht, weil mir langweilig war. Für mein Rollenspiel mache ich auch sehr viel am Computer, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Ich mache nebenbei Hörspiele durch mein Rollenspiel auch wieder, abgesehen jetzt von dem Digitalen, was da könnte ich auch noch stundenlang erzählen und dem Hobby. Ich habe eine sehr wunderbare Frau, die mich tatkräftig unterstützt. Wir wohnen in unserem Haus mit Tieren. Dementsprechend ist Haus auch irgendwo so ein Hobby. Ich mache ein bisschen japanisches Bogenschießen in unserem großen Grundstück zur Entspannung. Und neben dem habe ich sehr viele kleinere Hobbys, die immer mal wieder aufkommen, wenn Zeit und Lust halt da ist.
Ja, sehr schön. Du hast ja jetzt auch gerade ganz oft schon Rollenspiel erwähnt. Wahrscheinlich eins deiner größeren Hobbys, nicht so klein. Weil
definitiv. Glaub,
klein kann sowas nicht bleiben, Rollenspiel. Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle. Wenn man einmal drin ist, kommt man da nicht so schnell wieder raus.
Richtig.
Und also wie bist du denn da rangekommen zum Rollenspiel? Das ist ja, worum es hier eigentlich gehen soll.
Genau, das war total spannend, lustig, interessant. Es war in der Schule. Meine damaligen Schulkameraden oder einige Schulkameraden, die haben dann so ein tolles Spiel gespielt, DSA. Die Bilder sahen fantastisch aus. Die Bücher fand ich schon ansprechend. Und ich hatte keine Ahnung von Rollenspiel gehabt, gar nichts. Nur ich war sofort irgendwie geflasht. Hab dann gefragt, was das denn da so ist und die haben mir das so kurz erzählt. Und ich hatte normales Taschengeld gehabt und ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, meine Eltern habe ich nie gefragt. Also auf jeden Fall haben sie mir nichts gekauft. Ich musste also ein bisschen zusammensparen und damit ich damals schon loslegen konnte mit dem Rollenspiel, habe ich auf so einen College-Block kariert, irgendeinen Dungeon gezeichnet. Also früher habe ich halt eben nicht Dungeon gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich es früher genannt habe. Irgendwas habe ich da hingezeichnet und mit irgendeinem Freund auf dem Spielplatz, ich dann hin mit meiner Klatte und sage, jetzt spielen wir mal Rollenspiel. Und er guckt mich an, was? Ja, pass mal auf, du stellst jetzt vor, du bist irgendwie so ein Krieger oder so. Jetzt rennst du hier rum, wo gehst du jetzt hin? Ich habe mir nichts dabei gedacht, einfach nur losgelegt. Das war total cool. Und dann irgendwann hatte ich genügend Geld gehabt, um mir etwas zu kaufen. Und ich zog dann los, ganz stolz, zu irgendeinem Spieleladen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der hieß, wo man Brettspiele bekommt und Sportsachen oder sowas. Und die hatten auch eine gute Auswahl von natürlich DSA. Und dann habe ich mir dort ein Solobuch gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, Quell des Todes heißt das Ding. Wo man alleine in irgendeinem Dschungel, ich glaube, irgendwo bei Madar sowieso hieß die Insel oder so. Und da erlebt man halt ein Abenteuer. Und das habe ich mir gekauft und ganz stolz zurückgefahren mit dem Bus. Mich hingesetzt, durchgelesen, und habe ich festgestellt, irgendwas brauche ich dafür noch. Da fehlt ja noch was. Hab dann die Kollegen, meine Schulkollegen gefragt, so, ich habe mir jetzt hier was gekauft, damit wollte ich jetzt spielen, das geht ja gar nicht. Ich sagte, nee, da brauchst du halt noch das Regelwerk. Ich so, Gott, scheiße. Und dann wieder Geld zusammengespart. Und dann habe ich mir das Basisspiel gekauft von DSA. Und ab dann ging das dann richtig los mit meinem Rollenspiel. Feuer und Flamme gewesen und Vollgas, was geht.
Ich habe gerade nebenbei, als du erzählt hattest, ein bisschen geguckt oder gleich gegoogelt. Der ja. Quell des Todes.
Siehste, Mann.
Erfahrungsstufen 1 bis 5, Abenteuer 11.
Ja.
Also ganz groß geschrieben, der Quell des Todes oder der Retter von Maraskan, ein Solo-Abenteuer.
Ja. Maraskan, genau.
Ich habe jetzt gerade das alte von Schmidt-Spiele.
Von Schmidt-Spiele, genau.
Genau, damals noch von Schmidt-Spiele.
Ja.
Sehr cool. Sehr schön. Genau, ja, cool. Sehr schöne, wie du da rangekommen bist. Also durch Kumpels, die erzählt haben, du, da gibst du was Tolles und warst dann ja da schon eigentlich Feuer und Flamme dafür, hast Bock gehabt. Dann deinen eigenen Dungeon gezeichnet, hatten wir auch schon mal in einer Folge.
Ja, war echt witzig. Ja.
Und ich weiß, genau, ein Gast, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer das so gewesen ist, der hat sich dann mit Magic the Gathering Karten
ja.
Hat sich dann einen Dungeon aufgezeichnet und damit dann, also mit den Karten dann quasi Rollenspiele gespielt, auch total
geil.
Also du musst halt auf Ideen kommen, also das ist ja das Schöne, ne? Also ja. Den Ganzen sind ja keine Grenzen gesetzt, was die Fantasie angeht, das ist einfach auch das Schöne daran, ne?
Genau, ganz genau. Also,
sehr cool. Ja, da hast ja schon alles erzählt. Hast du denn dann auch nach dem Solo-Abenteuer eine Runde direkt gehabt? Also nachdem du dann die Systeme gekauft hast und so?
Ja, das ging relativ schnell. Ich habe dann mich eingelesen, das dann gespielt, dann mit meinem Spielplatzfreund noch ein bisschen was gespielt. Das lief nicht ganz so lange. Er war nicht Feuer und Flamme. Ich kann nicht verstehen, warum. Und dann habe ich die Klasse gewechselt. Ich bin eine Klasse zurückgestuft, weil ich Mobbing-Opfer war. Und damit halt Schwierigkeiten hatte. Ich habe es bewusst nicht wahrgenommen. Nur die Leistung litt darunter. Und deswegen haben meine Eltern sich entschieden, ja, dieses Jahr geht da mal wieder ein zurück. Und in der Klasse habe ich dann Leute gefunden, die dafür offen waren. Und da habe ich mit denen angefangen zu spielen. Und dann primär geleitet mit dieser geilen Maske von der Schwarzauge. Das war so ein Cappy davor. Und damit die Spieler nicht sehen, wo man hinguckt, fand ich früher total abgefahren und cool, die anderen auch total geil. Heute ein bisschen albern, ne? Nur wir hatten damals nichts anderes. Und irgendwie war das abgefahren. So eine Bülle-Pappmaske mit so einem Gummibezug. Ja, also, und dann haben wir.
Entschuldigung, wer kein Bild zur Maske hat, einfach jetzt bei DSA Maske des Meisters angeben. Dann findet man
die genau. Schnell. Großartiges Ding, ey.
Ja, es ist
Und dann, gespielt, geleitet, hauptsächlich so in der großen Pause. Also ich war auch so in der Gemeinschaftsschule. Da hatten wir dann so gegen Mittag eine große Pause von, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunde oder so. Da konnte man durchaus ein bisschen zocken. Und witzig war, wir haben das in der Bücherei gemacht von der Schule. Da ist eine große Bibliothek drin gewesen, die auch öffentlich betretbar war. Und nicht nur, dass wir da auch gespielt haben zwischen den Regalen, die hatten teilweise auch Rollenspielbücher zum Ausleihen. Hatte ich abgefahren. Großartig. Ja, großartig. DSA und D&D. D&D damals nur in englischer Sprache.
Mhm.
Fand ich überhaupt abgefahren, dass sie sowas da hatten.
Ja, sehr großartig. Cool.
Ja.
Sehr, sehr interessant alles. Okay, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Du hast dann wahrscheinlich lange DSA gespielt und mit mehreren Runden, beziehungsweise hattest dann deine feste Gruppe, habe ich das richtig verstanden, ne?
Genau, ich hatte damals eine feste Gruppe gehabt. Mhm. Bei lange gespielt, kommt auch von welchem Verhältnis wir jetzt lange sagen, ne? Also es waren schon ein paar Jährchen, nur nicht so viel, wie ich insgesamt jetzt ja Rollenspiel spiele oder leite. Nach DSA, ich glaube, das waren nur 2-3 Jahre.
Ja, aber immerhin.
Mehr kannst, ja, klar, immerhin, ne? Nur jetzt im Verhältnis. Danach kam dann D&D und dann auch AD&D. Ich weiß nicht mehr, in welche Reihenfolge, irgendeine Reihenfolge kam es. Mhm. Und da habe ich dann nochmal richtig Vollgas gegeben mit, ich weiß nicht, 4-5 Runden teilweise in der Woche. Ich weiß nicht, wie ich es damals hinbekommen habe. Ich hatte die Zeit gehabt. Heute irgendwie schwer vorstellbar.
Ja.
Und dann auch wöchentlich gespielt halt, ne? Und das weiß ich noch ganz genau. Irgendwann wurde mir das zu langweilig mit den ganzen Fantasy und man erschlägt irgendwie Monster und reist dann zum nächsten Abenteuer. Und da bin ich dann zum Rollenspielladen meines Vertrauens gegangen und hab dann gefragt, ey, gibt's irgendwie was anderes als das da nur? Und dann drückte er mir so ein Buch in die Hand. Vampire, die Maskerade. Oh. So ein grünes, marmorisiertes Buch mit der Rose drauf. Schon ganz anderes Styling gehabt, ganz anderes Layout gehabt. Mhm. Und ich dachte, wow, was ist das denn? Er erzählt er, ja, da spielt man Vampire in der Gegenwart und so, total düster. Ich so, oh, geil. Ich habe, glaube ich, nicht einmal reingeguckt. Ich habe nur das Cover gesehen, er hat mir das erzählt. Ich so, das war was völlig anderes. Gleich gekauft. Und das war, ich glaube, 94 war das. Ja, 94, also als das in Deutschland rauskam, in deutscher Sprache, habe ich gekauft. Und seitdem leite ich Vampire. Bis heute.
World of Darkness.
World of Darkness, ja. Ich komme aus dieser Schiene. Auch andere Settings habe ich in der World of Darkness geleitet und auch mal gespielt, nur ich bin fast nur Spielleiter. Auch die Chronicle of Darkness habe ich mir mal angetan, als dieser Wechsel kam. Ich habe parallel auch mal andere Systeme kennengelernt. Gerade wo dann Feder und Schwert so groß kam, mit ihrem Engelsystem kamen sie raus. Das habe ich auch geleitet, war auch spannend. Siebte See, großartiges System, um halt Spaß an der Freude zu haben. Also viele Systeme kamen zwischendurch immer mal mit drin vor. Nur schlussendlich ist Vampire die Maskerade so das System, was mich heute noch immer triggert und wo ich immer noch kreativ da irgendwas schreibe, mache, tue. Großartiges System, wie ich finde.
Sehr cool. Also von DSA zu über D&D nach Vampire the Masquerade.
Genau.
Sehr cool. Gibt es denn, du hast ja gerade schon gesagt, so ein paar hast du ja noch gespielt, beziehungsweise geleitet.
Ich höre dich gerade nicht.
Du hörst mich gerade nicht?
Spannend. Ich sehe dich, nur ich höre dich nicht.
Mein Mikrofon schlägt auch aus.
Hörst du mich?
Ja.
Witzig. Sag mal was.
Hallo?
Jetzt höre ich dich. Ja. Witzig.
Jetzt wieder über die Kopfhörer oder wo?
Ja, jetzt wieder über die Kopfhörer. Ich war gerade dabei, meine Desktop-Boxen anzuschließen. Das ist ja kurios. Ja, sorry. Wahnsinn. Tut mir leid für den
alles gut. Ausfall. Kann ich alles rausschneiden.
Hervorragend.
Du hast ja gerade so erzählt, also deine dein Weg von DSA zu D&D, AD&D und dann zu Vampire the Masquerade. Du hast auch gerade schon gesagt, so der ewige Spielleiter. Gibt's denn, was hast du denn noch bisher so gespielt? Weil du hast ja gesagt, du hast ja sehr viel gespielt in deiner Laufbahn. Gibt's denn da so 3 oder 4 Regelsysteme, wo du sagst, oder Welten, die du sagst, da möchte ich immer wieder gerne zurückkehren?
Also Siebte See finde ich durchaus noch mal reizvoll. Allerdings nur die erste Edition, weil ich finde die Regelmechanik der zweiten Edition sauschlecht. Ich verstehe nicht, dass es Rollenspieler gibt, die das so abfeiern. Vielleicht, weil ich einen ganz anderen Bezug dazu habe. Keine Ahnung. Also ich finde die Regelmechanik der zweiten Edition echt schlecht. Die erste, wie gesagt, finde ich noch ganz interessant. Immer noch, heute noch, weil es so erzählorientiert ist oder das Erzählerische mit stark unterstützen. Engel ist auch so ein Setting, das hat so seinen Reiz, tatsächlich. Nur ich mochte die Regelmechanik nicht so sehr und das Tarotkartensystem, als ich es früher geleitet habe, mit erfahrenen Rollenspielern dann auch, da habe ich festgestellt, wir waren, glaube ich, damals noch nicht so weit. Dieses freie Erzählen und dass vor allen Dingen auch die Spieler was erzielen können, dürfen und auch entscheiden dürfen. So. Mhm. Das ist so von den älteren Systemen, jetzt abgesehen von Vampire natürlich, wo ich noch heute sage, oh ja, das könnte vielleicht interessant sein, wenn ich die Zeit hätte.
Ja.
das ist ja so eine andere Herausforderung. Heutzutage mit den etwas aktuelleren Systemen, Alien leite ich mir noch mal ganz gerne, weil ich A, die Filme und die Story drumherum mag. Auch wenn jetzt Alien eher so ein Kurzgeschichten-Ding ist, trotzdem immer mal wieder reinschauen. Einfache Regelmechanik, finde ich sehr spannend. Ich habe mit Avatar mich ein bisschen angefreundet, beziehungsweise diese PBTA-Systeme, die auch sehr interessante Systeme somit haben. City of Mist jetzt von Storypunks sind ja stark mit dabei. Ja. Finde ich auch großartig, diese Systeme. Hab noch nicht ganz so viele Spieler dafür gefunden oder das passte zeitlich nicht. Also ich muss mal mit meinem Kalender gingen, wo ich sowas anbieten kann. Mhm. Nur da finde ich, die beiden Systeme gefallen mir. Also jetzt speziell City of Mist und Avatar. Und jüngst habe ich Blade Runner entdeckt für mich. Das System von Free League. Auch geile Welt. Ich mag die Filme und die Storys drumherum großartig. Und ja, die ersten Sessions waren auch sehr spannend. Und das sind auch so die Systeme, also jetzt Alien, die immer wieder. Achso, Dune habe ich vergessen, genau. Dune kommt auch mal mit wieder vor. Das sind so Systeme, die ich gerne mal mit anbiete wieder für kleine Few Shots oder für so eine andere Art von Kampagnen, wo die Spieler mal wechseln. Und ja, die finde ich sehr spannend.
Ja, sehr cool. Bei City of Mist, das kann ich wirklich nur empfehlen, ist. Wir spielen es gerade in der aktuellen Kampagne.
Ja, cool.
Da bin ich auch die Spielleitung. Und ich finde es halt auch immer wieder so schön, diesen Unterschied zu merken am Tisch. Wir haben vorher DSA gespielt. Das ist nicht so von wegen, ja, also ich, das ist nicht so erzählerisch, DSA, finde ich.
Ja.
Und dann den Kontrast zu sehen bei City of Mist, ich brauche schon fast gar nichts sagen. Ich muss nur immer mal wieder, okay, Leute, ihr befindet euch jetzt da und da, ihr seht das und das und so weiter. Ich muss nur die Welt nur noch beschreiben und meine Spieler agieren. Das ist,
ja.
Ich muss nicht mehr viel machen und die fragen auch nicht, kann ich dies und das machen? Die machen einfach.
Ja.
Ne? Die machen so lange, bis ich sage, okay, jetzt wird eine Würfelprobe erforderlich. Ne?
Ja.
Und das ist einfach so, ich habe es letztens noch mit Gudrun gehabt. Sie findet das so spannend, dass ich da unterscheide zwischen Erzählrollenspiel und Rollenspiel. Also das ist Erzählrollenspiele so ein bisschen abkapsel als eigene Kategorie, weil ich finde es einfach schön, wenn ich viel erzählen kann, viel machen kann und das läuft einfach. Also es ist halt so ein Flow. Und wenn ich dann wie bei DSA zwischendurch drei Würfelproben machen muss und rechnen muss und gucken muss, habe ich das jetzt geschafft, ist halt, nimmt den Flow so ein bisschen raus. Bei City of Mist gibt es das auch, weil du da deine Stärken hast, die du aufzählen musst. Das geht aber eigentlich relativ fix von der Hand, so nach 2-3 Runden, weil je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, weißt du ja auch schon, was die Spielleitung zulässt und was nicht. Na? Also es muss ja auch immer situationsbedingt passen, ob das die Stärke passt oder nicht. Ne? Also das ist auch ganz stark und das ist auch bei den Spielern sehr schnell drin. Also ja. So ist mein Empfinden auf jeden Fall.
Genau, das kann ich auch so wiedergeben. Als ich das erste Mal mit City of Mist geleitet habe oder gespielt habe, das war dann, als Storypunks das übernommen haben, kam bei mir nie irgendwie auf den Tisch, da habe ich auch sehr schnell festgestellt, mit bestimmten Rollenspielern, wo du dann ein, zwei Mal jetzt gespielt hast oder wo du anfängst und man findet sich sehr schnell zurecht, dann ist das wirklich so ein erzählerischer Charakter mit diesem kurzen Spannungsbogen, wo dann eine Probe kommt, also wo dann die Würfel geworfen werden. Was ich auch so toll an diesen erzählorientierten Systemen finde, gerade auch eben PBTA, weil es die Kreativität der Spieler auch mit stärkt.
Ja.
Früher kannten wir es nicht anders, also mit früher meine ich, als ich angefangen habe mit Rollenspielen, ja, ja. Der Spieler, der gab das vor, ne, hat aus dem DSA-Buch die meiste Information vorgelesen, beziehungsweise für sich gelesen und dann die Raumbeschreibung, so jetzt da nimm. Und irgendwann fing es dann an, dass Spieler selber auch mal ihre Ideen reinbringen. Und bei solchen Systemen bist du ja quasi gezwungen, ne? Also du willst irgendwas erreichen und kannst nicht sagen, ja, ich mache jetzt mal eine Probe auf Nahkampf oder so, sondern jetzt beschreib mal, wie willst du den dann da jetzt umhauen, ne?
Ja, ja, genau.
Und da hatte ich ein Erlebnis gehabt, wo ich dachte, wie geil ist das, dass ein Spieler mit Körpergröße sich einen Vorteil geholt hat für eine Observation-Probe, also Wahrnehmungsprobe. Wir haben auf dem Schiff, glaube ich, gespielt und irgendjemand rannte weg. Er wollte sehen, wo, und sagte, ey, ich hab die Stärke Größe, ich bin groß, ne? So ein Giant, so, ne? Und hat das als Stärke genommen und das passte hervorragend. Ich dachte, wie geil ist das System bitte, dass du mit so einer körperlichen Vorteil so eine Probe machen kannst, finde ich abgefahren.
Fand ich super. Also City of Mist, was das angeht, ein absolut erzählerisches Rollenspiel, ein tolles Rollenspiel, weil es auch so ein bisschen die Kreativität auch beim Erstellen der Charakter, also der Charaktere schon gefordert wird. Ne? Also ich habe pro Charakter, glaube ich, mit jedem Spieler einzeln quasi eine Stunde, anderthalb Stunden verbracht, um etwaige Möglichkeiten durchzukauen, durchzuspielen, was wann drankommen könnte und wofür man diese Stärke benutzen kann. Also wirklich toll, und man weiß auch gleich, wo oder was sich die Spieler dabei denken bei diesen Stärken und auch bei diesem ganzen Charakter, ne? Also das ist, also wenn ihr euch da draußen für City of Mist interessiert und Charaktere erstellt, dann nehmt euch Zeit für jeden Einzelnen, weil du kannst es immer wieder einbauen, auch ins Abenteuer.
Ja, ich finde sowieso, die Charaktererschaffung selber ist so meine Erfahrung, was ich mitbekommen habe in vielen Bereichen oder einigen Bereichen, fällt das so ein bisschen hinten runter. Also da kann man ja schon was mitmachen. Ich habe es von Vampire kennengelernt mit diesen Präludien, schon mit dem ersten Regelwerk. Und heute mache ich das noch gerne bei Vampire. Und auch gerade diese erzählorientierten Rollenspielsysteme bieten es förmlich an, dass man entweder mit Spielerspielleitung oder mit der Gruppe gemeinsam die Charaktere erschafft. Dann geht es nicht nur darum, die Punkte zu verteilen, sondern auch Verknüpfungen schon aufzubauen. Ah Mensch, du hast da und da gelernt, Schwertkampf oder Zauberei oder welches Setting auch immer. Mensch, ich war in der Nähe, dann wären vielleicht mal uns auf dem Markt begegnet oder du hast da halt eine Schwierigkeit mit dem Dieb gehabt oder was auch immer und ich habe dir geholfen. Und dann fängt man ja schon an, den Charakter auszubauen, also da eine lebendige Geschichte drumherum zu stricken und gleichzeitig mit den anderen Spielern und ihren Charakteren eine Beziehung aufzubauen. Und das finde ich schon sehr stark. Und gerade eben diese Systeme, wo du kreativ deinen Charakter zusammenbaust und nicht einfach nur würfelst und ein paar Werte hast, die auch dazugehören, gar keine Frage, nur diese Werte bekommen auf einmal eine Bedeutung als nur eine Zahl. Auf jeden Fall einen Angriff nehmen, ne? Bloß nicht wegfallen lassen, diese Möglichkeit, da schon Spielspaß zu haben.
Ja, absolut. Absolut. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit einem Charakter von unserem Spieler, den er am Anfang gebaut hat, er war dann so nach so zwei Spielrunden, hat er gemerkt, okay, das passt doch nicht so ganz. Und dann hatte ich aber schon in der ersten Session, dass er markiert war, also als Status markiert. Ich kann jetzt nicht so viel ins Detail gehen, weil Libby zuhört, mein Kumpel, einer der Spieler. Aber das passte halt ganz gut, weil dieses Markiertsein brachte den Charakter so in den Wahnsinn treiben. Ne? Und ich kann da nachher noch mal drauf eingehen. Vielleicht kannst du das ja für deine nächste Kampagne nutzen, weil ich finde es mega. Und dann haben wir den Charakter halt sterben lassen, ne? Auf Wir haben das so lange, wie es ging, halt eben gezogen, ne, dass er noch bereitwillig war zu spielen oder spielbar war, bis hin, dass er dann irgendwann selber gesagt hat, okay, ich muss das jetzt jemandem erzählen. Und da hat dann eben derjenige, der die Stimme im Kopf war, Reißleine gezogen und hat ihn dann quasi um die Ecke gebracht.
Ja, cool.
Also soweit wissen die Spieler das auch, die hören diesen Podcast auch. Also wir nehmen es ja auch auf und laden das hoch.
Na klar.
Als Podcast. Und das war dann okay. Und dann haben wir einen neuen Charakter gebaut für ihn. Und der erste Charakter, Charles, hatte den Mythos, die japanische Glückskatze.
Mhm.
Aber nicht als Winke-Winke, also so als Relikt, sondern halt wirklich als Katze, die dann halt eben da hin und her läuft. Und als wir dann den neuen Charakter erstellt haben, habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Matthias, bitte tu mir einen Gefallen und mach nichts mit Tieren. Und dann hat er so überlegt, ja, warum denn nicht? Ich sage, weil du in deinem ersten Abenteuer, als du eingestiegen bist, hattest du ein Tier. In dem zweiten auch, in dem dritten auch, in dem vierten auch. Und jetzt ist das fünfte. Ich sag, du hattest schon wieder eine Katze. Ne? Und dann haben wir so ein bisschen überlegt und hin und her. Und jetzt sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass er also nicht er selbst, sondern seine Waffe, seine abgesägte Schrotflinte, ist ein Relikt. Und in diese Schrotflinte ist die Sense des Toten. Mannes, also das Sensenmannesring, also als Relikt halt eben drin, ne?
Ja.
Und da haben wir unglaublich viel Spaß gehabt, das auszuarbeiten.
Das glaube ich. Auch
die Möglichkeiten, also es gibt eine Stärke, das nennt sich Ausbrennen. Das heißt, er schießt mit seinem Mythos auf einen anderen Rift und kann dadurch eine Mythosstärke ausbrennen.
Wow.
Ne? Also so viel dazu. Also ja. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. War richtig, richtig cool.
Das glaube ich auch stark. Echt stark. Ja. Die Idee auch überhaupt so. Ich finde so Klischee-Ideen etwas anders zu betrachten immer ganz stark. Und diese Idee mit der Sense des Gevatter Todes zu modernisieren, finde ich auch großartig.
Und ich muss es erzählen, weil du bist einer, der auch City of Mist gespielt hat oder geleitet hat. Der hat eine andere Stärke, ist zum Beispiel Taggen. Also das heißt, wenn er nur auf jemanden zielt, dann ist diese Person getaggt und er kann sie in der ganzen Stadt aufspüren, egal wo der ist.
Wow.
Also das ist so, auch so ein bisschen so, also der ganze Charakter ist so ein bisschen angelehnt an so einen Kopfgeldjäger, wenn man so will.
Ja.
Also richtig, richtig gut. Da hatten wir richtig Spaß dran, den auszuarbeiten. Und allein der Mythos, der ist schon richtig, der ist wild.
Ja, das glaube ich. Schreit nach Spaß.
Auf jeden Fall. Also gerne kopieren, Leute, da draußen. Wenn ihr City of Mist spielt, holt euch Ideen, egal woher. Dem sind auch keine Grenzen gesetzt, garantiert. Also macht auch unglaublich viel Spaß.
Genau.
Genau. Jetzt haben wir so viel darüber geredet, über City of Mist. Jetzt hatte ich auch so viel Redeanteil. Wollen wir jetzt zurück zu dir?
Na klar.
Was gibt es denn auf deinem Stapel der Möglichkeiten, das haben wir hier etabliert, beziehungsweise der liebe Herr Ralf Sandfox hat das hier etabliert. Auf dem Stapel der Möglichkeiten, was gibt es da denn noch so, was du leiten oder vielleicht auch mal spielen möchtest?
Leiten. Boah, lass mich mal überlegen. Also ich habe gerade eins noch auf Tasche, nur da lese ich mich gerade rein. Das hatte ich auf der Nordcon letztens geholt. Nur das steht auf jeden Fall an. Was nicht geplant ist, trotzdem mich mal reizt. Lass mich mal überlegen. Also spielen finde ich, ja, da warte ich auch. Ich hoffe, die schaffen das noch. sind ja kurz vorm Ziel mit Otherscape. Ich habe mir den Schnellstart runtergeladen, bin da noch nicht so ganz mit warm geworden. vielleicht war ich auch nicht, das war so ein Schnellschuss, was ich da getestet habe.
Ja.
Ich finde Wrath aus der World of Darkness, finde ich durchaus reizvoll, das allerdings zu spielen. Da hatte jemand mal mir was angeboten, der will vielleicht irgendwann mal. Ich sag, ja, sofort gerne. Mothership würde ich auch gerne mal probieren als Spieler. Genau.
Vorletzte Woche noch.
Ja, da warte ich noch drauf, die Möglichkeit. Ansonsten Leiten. Ich habe keine bestimmten Systeme, wo ich mal.
Weil du gerade sagst, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber bevor ich es vergesse, Mothership. Folg mal dem Dante van Hell auf Instagram, falls du Insta hast.
Habe ich.
Ich kann dir das nachher auch noch schicken. Der sucht nämlich hin und wieder mal Leute für einen Online-Stream, wohlgemerkt, also der streamt das dann auf Twitch, für Mothership. Weil der macht da so einen Multishot draus.
Ja, cool.
Ganz, ganz fantastisch. Also auch da gerne mal ein Like da lassen. Der sucht da, wie gesagt, immer wieder Leute raus und der nimmt mit Absicht Anfänger, die noch nie Mothership gespielt haben, um deren Idee mit in seinen Multishot einfließen zu lassen.
Ja, finde ich großartig. Ne? Diese Multishot-Idee, die mache ich auch bei einer meiner größten Vampire-Chroniken, die ich jetzt seit ein paar Jahren leite, wo mehrere Spieler mal dazukommen. Und ihre Charaktere immer wieder in verschiedenen Kurzkampagnen spielen. Und so kommen verschiedenste Überschneidungen von den ganzen Storys und Verbindungen und Beziehungen. Und das ist großartig. Also wenn du so ein Multi-Gruppengefüge hast, da kannst du so großartig geile Sachen mit draus machen. Finde ich super.
Willst du für unsere Zuhörer vielleicht einfach mal Multishot erklären, was das bedeutet? Weil ich kann es nicht.
Naja, im Grunde genommen ist es halt, dass du verschiedene Storys leitest, die ineinander greifen, beziehungsweise die irgendwie parallel in der gleichen Welt, im gleichen Zeitlinie oder im gleichen Universum halt spielen und wo es dann Überschneidungen oder wo es halt Überkreuzungen gibt. Also im Grunde genommen in der Einstadt spielst du mit einer Gruppe und draußen in dem Wald spielst du mit einer anderen Gruppe und irgendwann kommt es halt dazu, Parallelen, das zusammenfügen.
Entschuldigung. Also kurz gesagt, eine riesige Kampagne, die aus mehreren Perspektiven gespielt wird. Kann man ja eigentlich auch so sagen, ne?
Ja, genau. Ja, ich hab's, glaube ich, zu kompliziert gesagt, ne?
Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich habe gemerkt, du hast ein bisschen verhaspelt. Nee, also, kurz gesagt, eine riesige Kampagne aus mehreren Perspektiven und dann laufen die irgendwann zusammen.
Ja, oder halt laufen parallel, ne? Also das ist ja nicht zwangsläufig, dass sie zusammenlaufen müssen, ne? Nur die erste Erfahrung, die ich damit gemacht habe, war mit Vampire Requiem, wo ich dann noch völlig offline, also nichts mit online, wo ich 2 Runden parallel habe laufen lassen in L.A. Und die haben zu verschiedenen Bünden gehört und haben verschiedene Organisationen aufgebaut und alles. Und die kannten sich in-time nicht. Die wussten auch out-time nicht, dass sie quasi in demselben Setting spielten. Bis ich dann irgendwann angefangen habe, da so eine Überkreuzung zu machen. Wo ich dann eine Spielerin aus der einen Runde eingeladen habe. Und dann habe ich gesagt, die wohnte bei mir in der Nähe. Dann sage ich, ruf die kurz an oder schick dir eine SMS. Eine Kurznachricht. Und dann klingelst du bei mir. Und die anderen Spieler hatte ich bei mir dann gehabt in der Runde und die haben sich dann mit einem Prinzen angelegt. So, ja, okay, das müsst ihr jetzt lösen, diesen Fall. Und wegen eurer Kompetenz habe ich noch mal jemand dazu geholt, dass ihr größere Chancen habt, das zu lösen. Und dann klingelt das halt. Ne? Und dann kam die Spielerin rein, die wussten alle nichts davon, bis auf die Spielerin. Und die waren erstmal total überrascht. Die kannten sich privat. Haben wir losgelegt. Und daraus hat sich über Monate eine Beziehung entwickelt. Die beiden Gruppen mochten sich nicht so wirklich, weil auch in der einen war so ein klassischer Vanshu, der sagte, ja, ich herrsche hier alles, was geht, ne? Und die haben dann irgendwann festgestellt, die andere Gruppe, den ganzen Mist, den sie da aufräumen mussten, ist der anderen Gruppe geschuldet gewesen. Und dann trafen die wieder aufeinander, mussten zusammenarbeiten und
Das ist mega cool. Also allein, dass du da diesen Konflikt schon mit reinbringst, von wegen das, was die anderen für Scheiße bauen, muss die andere Gruppe aufräumen. Das ist ja schon eigentlich so eine Sache, okay, Da würde jetzt, ich sag jetzt mal, einer meiner Spieler zum Beispiel sagen, ich hau die alle tot.
Ja, das ist aber das treibe ich mit der Hamburger Chronik, die ich seit, wie gesagt, ein paar Jahren schon leite, mit auf die Spitze, wo wir aktuell 13 aktive Spieler sind. Angefangen mit Rhein Camarilla und mittlerweile sind auch einige Anarchenspieler dabei. Mhm. Und da kommen dann auch solche Sachen mit hinzu, dass in einem ein Kurzkampagne ging es darum, dass ein Anarchenbaron getötet wurde und jede einzelne Fraktion hat halt jede andere beschuldigt, der ist es gewesen. Das war so der Startkonsens. Und die Gruppe bestand aus Ermittlern aus allen Fraktionen, also zwei Anarchengruppierungen und der Camarilla. Und die mussten zusammen den Fall lösen. Was dahingehend pfeffrig war, weil jeder wollte natürlich feststellen, dass es die anderen waren. Und ich habe extra Szenen geschrieben, dass die Spieler quasi immer wieder in ihrer Moral hinterfragt wurden. Das Ganze ging so weit, dass einer der Spielercharaktere nicht mehr daran teilnehmen durfte, durch Spielereignisse und Entscheidungen. Was großartig ist in diesem Konstrukt, weil der Spieler wusste, er kann mit seinem Charakter später wieder auftauchen in einer anderen Kurzkampagne oder in einem anderen Few-Shot oder so. Mhm. Und das haben wir dann irgendwann gespielt mit enormen Konsequenzen. Es wurde ein Täter gefunden und dementsprechend hatte man sich geeinigt für die Bestrafung. Und wir spielen weiter in dieser gesamten Konstruktidee. Das heißt also, die Ereignisse, die die Spieler dort entschieden haben oder erspielt haben, haben Einfluss auf jetzt alle nachfolgenden Kurzkampagnen, die da kommen. Mhm. Und wenn ihr die Chance habt, als Spielleiter, Leiterin sowas zu machen oder als Spieler da mitzumachen, nutzt die Chance, weil das hebt das ganze Spielgefüge nochmal immens in die Höhe. Grundsätzlich ist ja bei so einer Rollenspielrunde, du hast die Spieler und die NSCs und die haben eine klare Beziehung zueinander. Wir sind halt die Helden oder wir sind die, die hier im Fokus stehen. Und die NSCs sind die, die das Ganze umrahmen. Mhm. Und wenn man jetzt eben so ein Konstrukt hat mit mehreren Spielern, wechselnden Spielern auch, dann bist du nicht mehr im Spotlight mit deiner Gruppe, sondern du bist in einer Beziehung mit vielen anderen Charakteren. Und das NSC-SC-Gefüge verschwimmt. Weil du triffst auf einen NSC, redest mit ihm. Und dann sagt der NSC auf einmal, weil der Spieler das ja weiß, ja, ich kenne auch den anderen Charakter, also den anderen SC, mit dem habe ich schon das und das erlebt. Und du denkst dir dann in dem Moment als Spieler,
jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ja, kacke, was ist da denn passiert? Und warum weiß er das denn? Was weiß er denn noch alles? Mhm. Und das ist großartig. Wirklich, das macht unheimlich viel Spaß.
Super interessant. Das ist wirklich, das nehme ich mit, auf jeden Fall.
Ja, sehr spannend. Da denn die kleine Eigenwerbung, ich nutze diese Spielsessions, die ich aufnehme und mache daraus eben diese Hörspiele. Die erste Kurzkampagne ist fertig, mit der zweiten habe ich jetzt angefangen zu schneiden. Du weißt selber, wie zeitaufwendig das ist. Mhm. Braucht halt viel Zeit. Das ist auch zu hören auf meiner Homepage und auf Spotify und alles. Da gehen wir mal reinhören für die Vampir-Interessierten oder die so düstere Dramatik mögen.
Wird verlinkt unten in der Caption. Ne? Sehr schön. Das ist gar kein Problem. Ist ja auch dafür da. Ne? Also ich, es ist ja ein Format, was ich hier mache, von euch für Rollenspieler, also von Rollenspieler für Rollenspieler. Und ich habe da gar kein Problem mit, wenn du sagst, hier Eigenwerbung und bla. Ich spreche das auch vorher nicht ab, wie du ja gemerkt hast. Das ist für mich völlig in Ordnung. Also jeder, der das jetzt hört und zu Gast sein möchte, tut euch da keinen Zwang an. Ich
werde
da keinen PV setzen.
Diese Einstellung eben, dass man sich gegenseitig unterstützt, sehr stark. Ja, ich mache das auch mit meinem Dämmergrau-Projekt, was ich immer so ein bisschen nebenbei laufen lasse. Wo ich zwar fokussiert auf Vampire und die World of Darkness, nur auch da helfe ich Rollenspielern, gerade wenn die wollen, wenn die jetzt anfangen wollen zu leiten, wo ich halt kann. Ich sage den Leuten auch mal, ich habe nicht die Zeit, Verlagsarbeiten zu machen. Ich habe auch da die Erfahrung nicht gemacht. Nur ich habe durchaus ein großes Portfolio an Erfahrung. Und warum damit nicht, ich sag mal, rausgehen an die Welt, ne, und anderen Leuten helfen. Die müssen das Rad nicht neu erfinden. Und deswegen finde ich Leute super, die sagen, ey, guck mal, hier, das ist, was ich mache, das ist, was ich kann. Nimm dir das mit, was du brauchst, was dir gefällt. Und den Rest lässt du halt einfach liegen. Und so kommt ja, ja ein Sammelsurium zusammen, wo Leute ja wirklich Dinge rausziehen können, die, ja, wie gesagt, das Rad brauchst du nicht neu erfinden.
Ja, ist so.
Ja.
Bin ich ganz bei dir. Also ich bin da auch sehr stark. Ich bin da auch sehr stark mittlerweile drin, dass ich das nach außen bringen möchte, weil ich das einfach auch so ein starkes Hobby finde. Und gerade, ich merke es bei mir selber, ich bin Jahrgang 94, da hast du gerade voll durchgestartet. Als
ich mit Vampire angefangen.
Gerade mit Vampire angefangen, genau. Und ich merke es halt selber bei mir, dieses das Handy ist halt, das hat also Einzug gehalten in die letzten Jahre und auch die Digitalisierung einfach. Und ich merke selber bei mir, dass es schöner ist, sich Geschichten auszudenken und das mit Freunden zu erleben. Und das möchte ich halt für, gerade für die Jüngeren, also noch jünger als ich, halt eben auch wieder näher bringen. Also da bin ich gerade dabei, so ein bisschen was aufzubauen, so nebenbei, so wie es die Zeit zulässt, weil der Zeit ist unser allergrößter Feind.
Das ist einfach so. Schrecklich.
Ja, also wenn ich viel, viel mehr Zeit hätte, würde ich viel, viel, viel mehr dafür tun, das nach außen zu tragen, definitiv.
Ja. Genau, ja. Also das Gefühl kann ich 100% nachvollziehen. Früher hatten wir ja nicht so viele Möglichkeiten mit dem Internet. Die Bücherei hatte ich erwähnt oder dann eben der kleine Umkreis, die Bubble, in der du gelebt hast. Ja. Mit dem Internet schießt ja jedes Hobby großartig in die Höhe. Ja. Und ich finde, so ein Austausch ist halt wichtig. Es geht ja nicht darum, dass man seine eigene Geschichte als das Nonplusultra verkauft und erzählt, sondern es geht darum, dass ich irgendetwas erzähle, du hörst zu, du erzählst jetzt irgendwas und ich höre zu und daraus mischt sich jetzt irgendein Sammelsurium an Ideen und davon kann man sich inspirieren lassen. So funktioniert meiner Meinung nach auch Kreativität. Ne? Also jemand sammelt Erfahrung und versucht diese Erfahrung irgendwie in was Neues umzusetzen. Wo kriegt er das Neue her? Indem er die Erfahrung von anderen aufnimmt und da dann zuhört. Und dann baut er die Kombination von beiden zusammen und hat man was Neues da, ne?
Ja, und das ist auch so ein bisschen Ziel von diesem Podcast, dass man wirklich, ich versuche auch so ein bisschen alles so, alle Fronten so ein bisschen erweichen zu lassen und so, dass auch wirklich alle zusammenfinden. Weil ich finde es einfach, ich finde es nicht richtig, es gibt nicht das System, gibt es nicht. Es gibt
richtig.
Jedes System hat natürlich seine Vorteile, aber auch ganz, ganz viele Nachteile. So sehe ich das zumindest. Es mag natürlich jetzt jeder DSA oder Hardcore-DSA oder Hardcore-D&D-Fans sagen, ja, unser System ist aber das Allerbeste. Nein, ist es nicht. Jedes System hat seine Schwächen und ich finde es aber trotzdem wichtig zu sagen, dass auch jedes System mal gespielt werden muss. Ich kann nichts zu D&D sagen, weil ich es noch nie gespielt habe. Ich weiß, es steht aber auf meiner Bucketlist. Und ich weiß auch, wo ich es spielen kann, wenn ich denn möchte. Ne? Also, und das ist halt eben auch so ein bisschen Ziel von diesem Podcast, so diese Fronten so ein bisschen erweichen zu lassen und dass dieses Mindset zu sagen, es gibt für mich nur das eine System, so ein bisschen hervorzulocken, okay, da draußen, das klingt wirklich interessant, was der da gerade gesagt hat. Ich glaube, das gucke ich mir mal an.
Genau. Das finde ich also erstmal der Punkt, den du auch gesagt hast, es gibt nicht das eine System oder diese eine Spielweise. Jedes Mal, wenn ich mit neuen Rollenspielern, die bei mir mitmachen wollen, ich unterhalte mich ja immer mit jedem persönlich einmal, weil ich das sehr wichtig finde, da sage ich zu denen auch, ey, es gibt Menschen, die haben Spaß, um mal jetzt das Klischee reinzuholen, Spaß an diesem Power Gaming. Und die haben auch wirklich Spaß. Das glaube ich denen auch, dass sie Spaß haben. Das habe ich früher mit DSA ja auch gemacht. Ich habe keinen Spaß mehr daran. Was allerdings nicht bedeutet, dass wieder mein Leitstil oder Spielstil besser oder schlechter ist, sondern das ist einfach mein Spaß. Ne? Es gibt Leute, die malen gerne, andere Leute musizieren gerne. Beide haben sie halt Spaß dabei. Ja. Und deswegen finde ich es entscheidend, offener damit umzugehen und einfach mal zu gucken, was geht denn da noch? Was gibt's denn da noch? Und wenn es nun mal ein YouTube-Video ist, um sich einen Eindruck zu bekommen, oder am besten natürlich selber mal versuchen. Es gibt so viele Einsteiger-Starter-Sets kostenfrei oder zum Probieren. Einfach mal versuchen. Ne? Dann gehen neue Türen auf. Lebt man neue Systeme oder neue Spielmechaniken, das vermischt man vielleicht wieder miteinander. Also ja, nutzt diese Chance, gerade weil wir so eine offene Welt haben. Früher hatten wir das halt nicht gern. Dann gehst du in die Bücherei oder gehst in den Laden und dann siehst du halt zwischen Brettspiel, Fußball irgendwie zwei Bücher oder so. Mhm. Und dann warst du froh. Und heute gehst du in so einen Fachladen von Rollenspiel oder Fantasy, da wirst du erschlagen. Von
allen du wirst das ist vollkommen erschlagen,
Ja.
Also ich bin, es gibt natürlich viele, ich sehe es halt bei TikTok, ne? Also ich bin jetzt halt ein TikTok-User, ich mache selber ein paar Videos dafür, halt für den Podcast, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, was auch gut klappt. Aber ich sehe halt, dass diese D&D-Gemeinschaft, und ich habe nichts gegen die, bitte Leute, versteht mich da jetzt nicht falsch, dass die D&D-Gemeinschaft halt so groß ist und dass viele sagen, hey, du willst D&D spielen, dann guck doch mal bei mir auf dem Discord vorbei, ich kann euch da reinbringen. Ich kann nur wirklich jedem irgendwie so ein bisschen ans Herz legen, versucht es einfacher, weil es gibt einfachere Systeme als D&D. Oder wenn du zumindest in der Welt von D&D spielen willst, versuch die so ein bisschen anders da reinzukriegen. Nicht unbedingt mit dem Regelwerk von D&D, sondern, oder DSA, DSA genauso.
Ja.
Nehmt die Welt, in der ihr spielen wollt, und nehmt das einfache, oder für mich, in meinen Augen, es ist das einfachste System überhaupt, How to be a Hero. Ihr baut euch einen Charakter, habt die und die Talentwerte, also die könnt ihr euch halt selber aussuchen, ihr verteilt 400 Punkte und dann habt ihr euren Charakter. Fertig. Das ist halbe Stunde gebaut zum Charakter und ihr habt den nach euren Ermessen, also so nach euren Vorstellungen. Und dann spielt ihr eine Session und wenn euch das dann gefällt, dann geht ihr in diese Regelwerke rein und lest euch die durch. Weil ich find's so, erstmal müssen die herausfinden, ist das Rollenspiel überhaupt was für mich?
Genau. No? Das ist so entscheidend. Ich finde, jeder, der anderen Rollenspielern helfen möchte, in das Hobby reinzukommen, ganz wichtig für sich selber die Frage zu stellen, was möchte diejenige denn oder derjenige? Was ist denn das Ziel? Es gibt kaum ein Rollenspielsystem, was du innerhalb von 2-3 Minuten komplett erklärt bekommst. Ja. Du brauchst halt Zeit. Und das mache ich sowohl mit Vampire als auch mit Alien oder die anderen Systeme, die ich häufiger leite. Da sage ich den Einsteigern von Anfang an, ey, wir gucken nur mal an der Oberfläche. Ja, also ich gehe nicht ins Detail, ich gehe nicht in die Tiefe. Das Rudimentärste, das Grundlegendste, das nutzen wir. Und den Rest können wir dann schauen. Und dann fängst du an zu spielen. Denn nimmst du eins der vielen One-Shots, Einsteigerplots, die es in den Settings gibt, oder machst selber dir halt Gedanken. Mhm. Und dann guckst du erstmal, was will der Einsteiger eigentlich? Will er nur das System kennenlernen? Kennt er Rollenspiel? Und aufgrund dessen es aufzubauen und nicht zu sagen, D&D ist so toll, weil es das gibt und das gibt, sondern hey, D&D ist eine tolle Fantasy-Welt, lass uns mal reinschauen. Und das finde ich ganz entscheidend. Wenn man den Spieler sagt, du, das ist noch nicht alles, da gibt es noch viel mehr, ich mache es nur einfach, damit du mal einen Eindruck bekommen kannst, reicht ja vollkommen aus. Ja. Das macht jede andere Branche ähnlich, die erstmal sagt, hier, das sind so Standard-Stats, fangen wir damit mal an, ne?
Ja, genau.
Und deswegen hier auch nochmal, um da nochmal reinzugrätschen, nutzt das Präludium. Also holt den Spieler ran oder die Gruppe und spielt die Charaktere aus. Dann fragt, ey, was wollt ihr denn überhaupt spielen? Was stellt ihr vor? Und sagt dann, ja, ich habe mal gesehen, hier gibt's einen Krieger oder ich habe Herr der Ringe gesehen und da gibt's so einen geilen Bogenschützen, das will ich auch gerne haben. Und dann baut man den Charakter so mit auf. Ah, cool, dann macht's Sinn, dass du auf Geschick gehst und hier gibt's Bogenschießen und so. Dann schon fangen wir an zu spielen, ne?
Absolut, also da bin ich ganz deiner Meinung. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn man dann einsteigen möchte und man hat einen erfahrenen Spielleiter, das richtet sich jetzt an die Spielleitung, versucht ein bisschen mehr an der Oberfläche zu kratzen und nicht sofort ins Detail reinzugehen, weil ich glaube, das schreckt auch wieder viel ab.
Ja.
Na? Also, wie gesagt, gucken, ob das Rollenspiel überhaupt was für einen ist. Das ist halt eben das. Also es gibt viele, die sagen, ich möchte das und das ausprobieren, weil es ist nun mal popkulturell einfach so krass am Himmel, also ganz weit oben. Mhm. Dass ich kann das verstehen, dass viele D&D spielen möchten, weil die kennen es die kennen ja nichts anderes auch, ne? Weil DSA macht keine Werbung und wenn du nicht in dieser Bubble bist, dann weißt du auch nicht, wo du gucken musst, ne?
Genau, das ist es, ne? Also du fängst halt irgendwann mit Rollenspiel an, weil du meistens was gehört hast, es gibt Fantasy-Kram. Und dann suchst du mal noch Hobbys und D&D ist nun mal stark vertreten.
Ist so.
Gar keine Frage. Völlig berechtigt auch, weil die über Jahrzehnte lang viel Arbeit geleistet haben. Auch andere Systeme haben viel Arbeit geleistet, nur D&D ist einfach ein Platzhirsch. So, die haben in vielen Punkten Dinge gemacht, ja.
So.
Und wenn jetzt einer neu anfängt, der durchsucht das Internet und die Chance, dass man mit den ganzen Algorithmen nicht D&D erwischt, ist halt sehr gering.
Ja.
So, und bei vielen, glaube ich, ist auch die Herausforderung, jetzt gerade diejenigen, die so in einem System drinne sind und sagen, hey, D&D ist geil, weil und alles und überhaupt oder welches System auch immer, bei denen ist oft die Herausforderung, die sind ja schon seit Jahrzehnten lang drinne und kennen auch jahrzehntelang dieses System. Die haben viele Bücher gelesen, die haben viele Audio- oder andere mediale Quellen gehabt und was aufgenommen. Und dann fällt es halt schwer, zurückzugehen auf die Ursprünge und das Verständnis zu haben, wie ist es eigentlich für jemanden, der gar nichts kennt. Ja. Der einen tollen Film gesehen hat, irgendein Fantasy-Film oder Serie und sagt, oh, das finde ich ja geil und da kann man spielen, toll, das will ich auch. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, ich will jetzt hier Gandalf mit dem Zauberstab haben und den Balrog als Begleittier.
Mhm.
Dass das natürlich total weird ist, ist für erfahrene Rollenspieler, selbst die, die ihn nicht kennen oder Herr der Ringe nicht kennen, sagen sofort, ah, das wird nicht funktionieren. Nur einer, der neu anfängt, wieso, das ist doch da auch passiert. Der Gandalf hat ein tolles Pferd, das will ich auch haben. Ja.
Absolut. Wirklich. Ich habe da dem nichts hinzuzufügen. Sehr schön. Ja. Schönes Gespräch bis jetzt. Also bin ganz gerade ziemlich geflasht über das, was wir gerade gesprochen haben.
Freut mich.
Kommen wir mal zurück so ein bisschen zu den Punkten, beziehungsweise gibt es eigentlich nur noch einen Punkt, den wir noch aufgreifen müssen. Und zwar es ist eine schwierige Frage, gebe ich gleich zu. Es gibt viele, die sagen, oh, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Was hat Rollenspiel gemacht, beziehungsweise oder was findest du am Rollenspiel so toll?
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir sind bei 53 Minuten. Ich mache meistens immer so eine Stunde. Also wir
können
auch ein bisschen überziehen.
Also ich fasse es einmal kurz zusammen und dann kann ich ein bisschen näher drauf eingehen. Rollenspiel war für mich lebensunterstützend. Ich habe so viele Dinge über Rollenspiel gelernt, nicht nur was spielerisch betrifft, sondern auch mein Privatleben außerhalb dieses Hobbys, in meinem beruflichen Leben, im Umgang mit sozialen Komponenten. Für mich ist Rollenspiel ein großartiges Hobby, was nicht nur einfach Spiel und Spaß bedeutet, sondern was einen selber auch in vielen Bereichen stärken kann. Durch Rollenspiel habe ich meine Kreativität auf ein Level gehoben, das ist unvorstellbar. Nicht nur mit Geschichten erzählen oder kreativen Dramen hervorrufen. Ich habe LARP viel gemacht und habe dementsprechend auch im Theater gespielt. Ich habe schon kurz erwähnt, dass ich viel auch mit digitalen Medien mache. Ich habe angefangen, Videos zu schneiden und Animationen herzustellen, nur weil ich das geil fand, wenn ich nach Spielern suche, mache ich mal so ein Teaser-Video und habe das jahrelang gemacht, mache es heute entsprechend ja noch sehr intensiv. Jetzt mit meinen Hörspielen, Podcasts habe ich auch mal gemacht. Ich habe viele grafische Elemente und Fähigkeiten gelernt. Ich habe sehr viele soziale Komponenten gelernt, die ich mit meinem beruflichen Leben kombinieren konnte. Ich war mal Kommunikationscoach lange Zeit und beide Seiten haben quasi gegenseitig davon sich befruchtet und was draus gelernt. Ich habe so viele Bereiche durch Rollenspiel erweitern oder lernen können. Großartiges Hobby, weil meiner Meinung nach auch das Rollenspiel so viele Facetten hat. Du kannst dich selber ausprobieren, du kannst dich selber ergründen, indem du Charaktere spielst, die du vielleicht im Leben nie so erdacht hast. Du sagst, das war's, so werde ich nie sein. Und dann probierst du dich aus. Wenn ich mit Rollenspielern zusammenkomme, die sagen, ah Mensch, ich will mal was anderes spielen, ich weiß noch nicht was, dann sagt sie mir, ja, was findest du denn kacke, so an Typen oder so? Das und das, ja, dann bau dir mal darum einen Charakter. Und dann schau mal, wie das dann wirklich ist. Ne, so ein Power-Gamer-Typ, also Charaktertyp, nicht Spieler, der nur auf effizient ist, könnte vielleicht einen anderen Spieler abschrecken. Dann sage ich, probier mal aus und dann fühl mal, wie dieser Charakter denn so in diesem Rollenspiel, in dieser Rollenspielwelt ist. Und dadurch lernst du so viel mehr auch über dich selber kennen. Mhm. Also ich könnte, wie gesagt, noch stundenlang weitergehen und umso mehr ich ins Detail gehe, wird es noch länger. Für ein Rollenspiel an sich großartig und für mich, ich mache es ja nun auch jetzt über 3 Jahrzehnte, ja, noch länger müsste man jetzt rechnen, nur ich mache es halt sehr lange. Und in allen Aspekten meines Lebens zeichnen sich immer wieder Vorteile ab, warum ich Rollenspiel gemacht habe. Großartiges Hobby.
Sehr schön. Sehr schöner Schlusssatz. Sehr tolles Hobby. Und wir sind jetzt knapp bei einer Stunde, Thorsten. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörer auch.
Das wünsche ich natürlich, ja.
Und ich hoffe, die Zuhörer und auch Einsteiger und auch der ein oder andere Spielleiter kann daraus was ziehen, was wir erzählt haben. Wie gesagt, es soll alles nicht negativ sein. Wenn ihr mit eurer Methode Erfolg habt, dann ist das natürlich alles gut. Dann lasst das auch so bleiben. Es ist halt nur eben unsere Meinung und unsere Sichtweise auf gewisse Dinge. Und daher nehmt es uns nicht böse, nehmt es mir vor allem nicht böse. Mich werdet ihr öfter hören, sage ich jetzt mal. Und daher möchte ich jetzt sagen, danke Thorsten für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Und auch das wieder. Sehr gerne und viel Spaß am Rollenspiel.
Genau. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.